Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann.
Hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify, Soundcloud und YouTube. Heute geht es um datenschutzkonformes Affiliate Marketing und wie denn eigentlich hinsichtlich der DSGVO die rechtliche Einordnung vom Affiliate Marketing ist. Das heißt, welche Arten von Cookies werden eigentlich gesetzt? Wie ist es eigentlich mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten? Werden denn überhaupt personenbezogene Daten benötigt im Affiliate Marketing? Wie ist es mit dem Cookie Opt-in? Welche Publisher Modelle ist es? Was hat es mit berechtigtem Interesse auf sich? Darüber sprechen wir heute in einem Interview mit zwei ganz tollen Gästen, nämlich zum einen André Kögler. Er ist Performance Consultant bei Easy Marketing und war ja vor ein paar Monaten schon mal Gast bei uns. Und Martin Erlewein, er ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt IT-Recht und Datenschutzbeauftragter. Also ein mega spannendes Thema heute, was ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Natürlich möchte ich auch nochmal sagen, dass wir hier keine Rechtsberatung machen, sondern wir können nur aus unserer Sicht über das Thema sprechen. Wir können nur Empfehlungen aussprechen. Sicherlich gibt es gerade bei solchen rechtlichen Themen auch immer unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Interpretationen. Aber daher ist es vielleicht ganz gut, mal sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich vielleicht auch mal andere Meinungen anzuhören. Doch bevor es losgeht mit dem Interview mit dem André und mit dem Martin, möchte ich auf die kommenden Events eingehen, wie in jeder Folge von Affiliate Musics. Und am 25. und 26. Juni veranstaltet Avon in Berlin eine neue Veranstaltung, nämlich das Avon Think Tank, eine Veranstaltung, die es so auch schon in UK, den USA und Brasilien geht. Es sind zwei Tagesveranstaltungen. Am ersten Tag finden verschiedene Fachvorträge statt und der zweite Tag dient dann komplett für das Networking, wo auch ganz viele Publisher von Avon vor Ort sind. Und ich habe die Ehre, dort einen Vortrag zu halten zu den größten Gamechangern im Affiliate-Marketing. Die Veranstaltung ist auch gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum von Avon. Und ja, wird sicherlich eine super tolle Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass ich doch dieses Jahr meinen Vortrag präsentieren darf. Und wird sicherlich ein sehr spannendes Thema. Ich werde zum einen einen Blick zurückwerfen über die letzten 20 Jahre im Affiliate-Marketing, aber auch darauf eingehen, wie sich denn aus meiner Sicht die Branche in den nächsten Jahren verändern wird und worauf man sich vorbereiten sollte, um nicht irgendwann zu den großen Verlierern zu gehören. Von dem her kommt auf jeden Fall am 25. und 26. Juni nach Berlin zur Avon Think Tank. Dann findet am 7. Juli veranstalten wir in München im Munikon am Münchner Flughafen wieder die Influencer Conference. Wir hatten die Konferenz ja im letzten Jahr schon mal veranstaltet und es war ein Riesenerfolg. Wir hatten nicht mit so einem großen Interesse gerechnet und haben uns deswegen entschlossen, die Veranstaltung dieses Jahr wieder durchzuführen. Es kommen 13 Top-Speaker aus der Influencer-Branche, die Vorträge über Trends, Entwicklungen und Neuigkeiten im Influencer-Marketing berichten. Es kommen Top-Influencer aus Deutschland, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Es gibt ein Speed-Networking, wo sich Werbeunternehmen mit Influencern vernetzen können. Es gibt ein Panel-Diskussion mit Vertretern von Influencern, Werbeunternehmen, Technologien und Netzwerken. Also eine Veranstaltung rund um das Thema Influencer-Marketing. Und wenn euch die Veranstaltung interessiert, wenn euch Influencer-Marketing interessiert, dann kommt auf jeden Fall am 7. Juli ins Munikon am Münchner Flughafen. Und wir werden heute auch ein Freiticket für die Influencer-Konferenz verlosen. Und zwar, was ihr dafür machen müsst, ist zum einen den Podcast Affiliate Musics zu bewerten auf iTunes und gleichzeitig mir eine kurze Nachricht schreiben auf Facebook, per E-Mail oder auf Instagram mit einem kleinen Hinweis, wie euch denn die Sendung gefällt. Und unter allen Nachrichten und Bewertungen bei iTunes verlosen wir dann ein Freiticket für die Influencer Conference am 7. Juli. Gleichzeitig findet ja am 7. Juli auch am Münchner Flughafen die Tactics-Konferenz statt. Das heißt, für alle diejenigen, die sich für Affiliate-Marketing interessieren, geht auf die Tactics. Und für alle diejenigen, die mal in das Thema Influencer-Marketing reinschnuppern wollen oder die sich damit schon beschäftigen, kommt auf die Influencer-Konferenz. Und am Abend treffen sich dann beide, sowohl die Tactics-Teilnehmer als auch die Influencer-Conference-Teilnehmer auf der Networks im Erbräu, ganz traditionell auch am Münchner Flughafen. Ja, und dann natürlich ganz groß am 9. November auch im Hilton am Münchner Flughafen das 10-jährige Jubiläum der Affiliate Conference. Es wird ein ganz tolles, großes Fest mit vielen Überraschungen. Wir haben eine riesen, top, super geile Keynote. Mehr möchte ich euch dazu noch gar nicht sagen. Wir haben schon einige Top-Speaker zugesagt, weil ich wirklich möchte, dass das 10-jährige Jubiläum der Affiliate Conference ein Riesenfest wird. Ich werde dort wirklich nur das Who is Who der Top-Speaker einladen. Die Keynote wird der Hammer. Und ja, wenn ihr dabei sein wollt, wir haben bereits 180 Tickets bis jetzt schon verkauft. Bis zum 30. März geht noch der Early-Bird-Tarif. Dasselbe gilt übrigens auch für die Influencer-Konferenz. Auch hier gilt bis zum 30. März der Early-Bird-Tarif. Und kauft euch jetzt Tickets, dann sind sie günstiger. Und dann freue ich mich, euch entweder am 25. Juni auf der Avon-Veranstaltung in Berlin oder am 7. Juli auf der Influencer-Konferenz in München oder am 9. November auf der Affiliate-Konferenz auch in München persönlich begrüßen zu dürfen. Ansonsten bin ich auch auf vielen, vielen anderen Veranstaltungen dieses Jahr unterwegs, auch im Bereich Influencer-Marketing, wo wir zahlreiche Workshops und Vorträge dieses Jahr halten, aber auch im Bereich Affiliate-Marketing. Wir sind unter anderem auch auf der Advanced Store-Veranstaltung dieses Jahr und vielen weiteren Veranstaltungen, die werde ich euch dann auf der nächsten Ausgabe von Affiliate Musics dann weiter kommunizieren. Das soll es soweit so schon gewesen sein mit den Events. Ansonsten habe ich auch gar nicht so viele Neuigkeiten und deswegen kommen wir jetzt direkt zum Hauptthema unserer heutigen Sendung. Affiliate Musics. Ja, ich begrüße jetzt recht herzlich meine beiden Interviewgäste, den André Kögler und Martin Erlewein. Herzlich willkommen hier in Affiliate Musics. Vielleicht wollt ihr beide euch mal zu Beginn kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr ins Affiliate Marketing gekommen seid, damit die Hörer euch ein bisschen besser kennenlernen.
Schönen guten Tag. Hallo Markus. Vielen Dank. André Kögler hier. Ich mache mal den Anfang. Ich bin seit 20 Jahren im Online-Marketing, 2004 spezialisierte Affiliate-Marketing gegründet, die Adcons damals mit dem Holger Brandt. 2015 fusioniert zu der Reach Group, die dann verschiedene Marketingkanäle vereint. Und ich bin im letzten Jahr, 2019, im Sommer operativ ausgestiegen aus der Agentur, um mich meinen Schwerpunkten zu widmen. Die da sind Technik und Datenschutz. Technik im Performance-Marketing. Ich bin gewechselt zur Easy Marketing. Wir sind Softwareentwickler, Softwarelieferant für die Performance-Branche und stellen Netzwerksysteme, Private Networks, Tracking-Weichen. Und ja, damit befasse ich mich technologisch, aber mein zweiter Schwerpunkt liegt im Bereich Datenschutz. Da habe ich dann irgendwie mit dem Einführen der DSGVO habe ich die Aufgabe bekommen in der Agentur, das doch mal irgendwie für aufzubereiten, Verträge mal zu kontrollieren und so weiter. Hat mich ein halbes Jahr gekostet und tatsächlich habe ich da so ein bisschen Interesse dran gefunden. Diese eher trockene Materie dann zu verbinden mit dem Marketing. Wie funktioniert das eine, das andere miteinander, zueinander? Ja, und da stehen wir jetzt.
Super. Ja, mein Name ist Martin Erlewein. Ich bin Rechtsanwalt von Haus aus, komme ursprünglich aus dem Bereich Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung. Mich hat tatsächlich auch die DSGVO in den Bereich reingespült. Ich hatte allerdings vorher schon Berührungspunkte zum Affiliate-Marketing, habe mich da so ein bisschen in den Dunstkreisen bewegt. Und bin auch daneben Datenschutzbeauftragter verschiedener Unternehmen. Das heißt also, ich bin da organisch reingerutscht und bin dann halt in den Kreisen des Affiliate-Marketings jetzt ziemlich gut vernetzt und verwurzelt.
Super. Ja, wir haben ja heute ein mega spannendes Thema. Wir haben ja schon in den letzten Folgen von Affiliate Musics sehr häufig über die Folgen und die Auswirkungen der DSGVO gesprochen, aber auch über die zahlreichen Browser-Regulierungen, die es so in den letzten Monaten gab. Und als Folge dieser DSGVO und der Browser-Regulierungen gab es ja gerade in den letzten Monaten sehr häufig Panikreaktionen von Advertisern, auch hinsichtlich der datenschutzkonformen und rechtlichen Einordnung des Affiliate-Marketings. Und wir haben sogar gemerkt, dass es Advertiser gibt, beziehungsweise auch deren Datenschützer oder Juristen, die das Affiliate-Marketing komplett eingestellt haben. Und das war ja letztendlich auch der Grund, warum im Bundesverband Digitale Wirtschaft Aufklärungsarbeit geleistet wird und wurde und ein White Paper genau zu diesem Thema veröffentlicht wurde, nämlich welche rechtliche Einordnung hat dann überhaupt das Affiliate-Marketing? Und Martin, jetzt sind vielleicht noch manche Hörer in diesem Thema noch relativ am Anfang oder neu. Kannst du uns dann als Anwalt zu Beginn nochmal ein paar Sätzen zusammenfassen, was denn so in den letzten Monaten und Jahren ja auf die Affiliate-Branche eingebrochen ist mit DSGVO, mit den ganzen rechtlichen Gerichtsurteilen, was denn da alles so passiert ist?
Ja, Markus, das waren ja immer so Wellen der Panik, die da hochgekommen sind. Also los ging es natürlich am 25.05.2018, als alle völlig überrascht davon waren, dass es eine DSGVO geben würde. Aber da war natürlich das Affiliate-Marketing nicht alleine. Und dann ging es halt immer weiter dahin, dass man sich erstmal fragte, was mache ich da eigentlich? Weil vorher hat sich ja keiner überlegt, welche datenschutzrechtlichen Konsequenzen hat das eigentlich, was ich hier tue. Datenschutz gab es auch vorher schon und eigentlich hätte man auch vorher schon was machen können, aber man hat das so dümpeln lassen. So, und dann kam halt die Erkenntnis, nicht alles, was ich mache, geht einfach so, sondern irgendwo brauche ich auch eine Einwilligung. Und da wird der Markt gerade vor sich hergetrieben. Also zum einen natürlich durch die entsprechenden Gerichtsurteile. Der EuGH hat im Oktober ja diese Planet 49-Entscheidung dort veröffentlicht. Dann natürlich die Datenschutzkommission, die hier auch schon ziemlich harte Flöcke einrammt. Das Ganze, manche lehnen sich noch so zurück, sagen so, ja, da kommt ja die E-Privacy irgendwie, die E-Privacy-Verordnung haben die alle schon von gehört. Und sagen sich, eigentlich muss ich noch nicht handeln, bevor die da tatsächlich Fuß fasst. Aber durch diese Urteile, und es steht ja auch demnächst noch das BGH-Urteil an, das dann Planet 49-Entscheidung des EuGHs nochmal in deutsche Rechtsprechung übersetzt, da werden hier schon Nägel mit Köpfen gemacht. Und das Letzte, was im Augenblick halt für viel Wirbel sorgt, ist natürlich, man hat sich jetzt so langsam mit deren Gedanken angefreundet, ja, ich brauche eine Einwilligung, wenn ich gewisse Dinge mache. Und jetzt kommt die Frage, wie hole ich denn eigentlich die Einwilligung richtig ein? Und ich glaube, da sind wir gerade.
Ja. Okay. Ich habe jetzt einleitend ein bisschen was über die übermäßige Panikreaktion erzählt. André, was war denn jetzt letztendlich der Grund, warum man sich im BVDW dazu entschieden hat, jetzt zu diesem Thema rechtliche Einordnung des Affiliate-Marketings ein spezielles White Paper zu erstellen?
Ja, es war, also in erster Linie waren es denn diese Panik, die ein bisschen aufgekocht ist. Also wir stehen als technischer Dienstleister, stehen wir ziemlich weit an der Front. Das heißt, wir haben direkten Kontakt zu den Advertisern. Und die erste Frage eines Advertisers ist schon vor geraumer Zeit an mich herangetreten worden, die da war, ja, was müssen wir denn irgendwas machen? Und wie ist das denn jetzt? Affiliate Marketing ist ja Marketing. Genauso wie Retargeting auch Marketing. Muss ich jetzt irgendwie die Marketing-Cookies, gehören ja alle zusammen. Und dann haben wir haben viele Gespräche geführt mit Advertisern, mit unseren Kunden, auch Agenturen, aber auch Veranstaltungen, tauchte das Thema immer wieder auf und was grundsätzlich da war Verunsicherung. In alle Richtungen. Keiner wusste irgendwie wie was. Und dann die Frage ist, wie ist das Affiliate-Marketing konkret zu behandeln? Kann man das Cookie oder den Setzen ohne denjenigen ein zu fragen? Weil so ein Cookie-Banner, da klickt halt nicht jeder auf ich will hier ein. Und was passiert dann im Affiliate-Marketing? Im Zweifelsfall funktioniert das gesamte Modell nicht mehr, weil die Transaktionen nicht mehr zugeordnet werden können. Ja, und diese ganzen Fragen, die dann entstanden sind, haben wir uns gesagt, die müssen wir beantworten. Wir müssen hier Aufklärungsarbeit machen. Am besten mit dem Verband, weil dort sind auch Juristen, die uns unterstützen können. Da hat man dann eine entsprechende Medienaufmerksamkeit auch. Und ja, gesagt, getan. Dann haben wir uns im September zum ersten Mal zusammengesetzt, Oktober. Ich war so naiv, habe gedacht, okay, dann können wir das im November präsentieren auf der Conference. Das war dann leider nicht ganz so schnell. Aber das braucht halt einfach. Man muss tief einsteigen in so ein Thema und aufarbeiten, sich Fragen wiederholt stellen, mal von anderen Gesichtspunkten. Und dadurch ist das White Paper entstanden.
Du hast gerade schon auf Marketing-Cookies gesprochen. Vielleicht kannst du uns nochmal erzählen, was gibt es denn eigentlich für unterschiedliche Arten von Cookies?
Ja, also unterschiedliche, das Cookie ist ein technologisches Verfahren, das kennt ihr Zuhörer sicherlich alle, es wird einfach eine kleine Datei auf dem Rechner geschrieben. So, aber dieses Cookie hat eine grundsätzliche Funktion, nämlich denjenigen wiederzuerkennen. Also es wird in den meisten Fällen wird eine ID abgespeichert auf dem Rechner des Users. Und diese ID habe ich in meiner Datenbank. Ich als Netzwerksystem, Advertiser, Shopbetreiber, je nachdem, wofür das Cookie verwendet wird. Die einfachsten Cookies sind zum Beispiel dafür da, zu erkennen, dass der User gerade was in seinen Warenkorb gelegt hat. Das heißt, ein Shop-System schreibt diese User-ID, ist erstmal anonym, auf den Rechner. Und wenn derjenige seinen Browser schließt oder mal irgendwie die Session beendet, ist das Cookie aber da. Und wenn er dann in den Shop wieder einkehrt und weiterkaufen möchte, dann ist der Warenkorb noch gefüllt. So, und das passiert über so ein Cookie. Da gibt es dann verschiedene Arten, aber das ist das einfachste Modell. Ich erkenne den User wieder. Das sind technologische, wichtige Cookies, ohne die teilweise das Internet auch überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wenn wir die Cookies wird es immer geben. Oder das Prinzip der Erinnerung wird es immer geben, ob es technologisch das Cookie ist oder ein anderes Verfahren. Dann haben wir jetzt gerade von Marketing-Cookies gesprochen. Die sind ganz am anderen Ende der Landschaft. Marketing-Cookies erkennen den User wieder, zum Beispiel im Retargeting, um ihn auf irgendeiner anderen Seite zielgruppengerichtete Werbung zuzuspielen. Das heißt, er war auf Zalando, hat sich dort blaue Schuhe angeguckt, und verlässt den Shop und wird auf der anderen Seite irgendwie wieder mit diesen Produkten konfrontiert im Bereich Werbung. Auch dafür werden Cookies verwendet. Das sind da sagen wir Marketing-Cookies dazu, explizit halt hier Retargeting. Da gibt es aber auch verschiedenste Verfahren, um die User zu profilieren, um Daten zu erheben, um ihn näher kennenzulernen, um ihm tatsächlich zielgerichtet Marketing zuzuspielen. Und in dieser Bandbreite gibt es eine ganze Menge weitere Funktionen von Cookies, zum Beispiel Customer Journey Analysen. Das heißt, die Analyse, welche Touchpoints hatte der User alles, welche Werbung hat er gesehen, wo hat er drauf geklickt, was hat er im Shop gemacht, all das wird gesammelt und nur dadurch, dass ein Cookie da ist, kann man ihn wiedererkennen. Im Bereich Affiliate Marketing, und da sprechen wir in dem White Paper drüber, geht es um die Attribution von Transaktionen. Das heißt, es ist ein technisches Verfahren, in dem erkannt wird, welcher Marketingkanal gewinnt. Welcher Publisher bekommt die Provision? Das heißt, auch wieder die Erinnerungsfunktion. Der User kam vielleicht über 2, 3 Marketingkanäle, über eine Vergleichsseite, vielleicht kam er über Google, zu guter Letzt über eine Gutscheinseite oder eine Contentseite. Das System merkt sich das, erkennt das anhand des Cookies und sagt dann, der letzte Touchpoint war ein Gutscheinpartner oder eine Contentseite und die gewinnt. Die Contentseite gewinnt und bekommt die Provision. Hier in diesem expliziten Fall ist es nicht so, dass wir, dass das Cookie dafür da ist, Werbung auszuspielen. Wenn man jetzt über böse Werbung spricht oder über Werbung, die Profile baut, die ganz viele Informationen über den User sammelt, sondern es geht darum, die Attribution im Affiliate-Marketing, ja die Grundbasis ist, überhaupt zu gewährleisten.
Okay. Also es gibt unterschiedliche Arten von Cookies, technische Cookies, Reichweiten-Cookies, Marketing-Cookies. Martin, wie ist denn die rechtliche Einordnung dieser Cookies? Also gerade die Affiliate-Branche bezieht sich ja häufig auf das sogenannte berechtigte Interesse. Vielleicht kannst du uns nochmal kurz erklären, was es denn damit genau auf sich hat.
Genau, das berechtigte Interesse ist einer der, jetzt muss ich das Mikrofon mal ein bisschen höher stellen, Moment, so, bin ich, jetzt, so, das berechtigte Interesse ist einer der Rechtfertigungsgründe aus der DSGVO, also wer sich auskennt, das ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, der wird ja meistens dann auch in den Datenschutzerklärungen auf den Seiten zitiert. Es ist ganz einfach. In der DSGVO steht in den Erläuterungsgründen drin, dass Direktmarketing ein berechtigtes Interesse sein kann, das Datenverarbeitung rechtfertigen kann. Betonung auf kann. Darauf berufen sich sehr, sehr viele und das auch sehr, sehr weitreichend. Also die Cookie-Bandbreite, die André gerade geschildert hat, es gibt auch Leute, die sagen, Retargeting ist durch mein Interesse am Direktmarketing gerechtfertigt. Jetzt gibt es natürlich andere Stimmen und ich glaube, die sollte man verdammt ernst nehmen, weil ich glaube, die sind nämlich eher richtig. Dieses kann bedeutet, ich muss eine Abwägung machen. Ich muss eine Abwägung machen zwischen meinem Interesse und den Rechten und Freiheiten der betroffenen Person, die davon betroffen ist. Und die sind natürlich tangiert A, in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und zum anderen ist natürlich das Setzen eines Cookies auch ein Eingriff in meine Privatsphäre. Also mein Endgerät mit meinem Speichermedium gehört zu meiner Privatsphäre. Das heißt, ich soll bestimmen können, was da drauf gespielt wird und was nicht. Jetzt gibt's die netten Cookies und die richtig bösen Cookies. Und die Datenschutzkommission, ja, vereinfacht. Die Datenschutzkommission hat sich da natürlich auch mit auseinandergesetzt und die Beispiele, die André gebracht hat, also Warenkorb oder auch die Reichweitenmessung mit einfachen Mitteln. Also, ne, also Google Analytics würde schon übers Ziel hinausgehen, weil ich muss immer sagen, wie stark muss ich die Rechte denn tatsächlich beeinträchtigen und in Anspruch nehmen des anderen, um mein Ziel zu erreichen. Und wenn ich eine Reichweitenmessung machen möchte, also wenn ich wissen möchte, was passiert eigentlich auf meinen Seiten, dann brauche ich nicht unbedingt Google Analytics, die ja tonnenweise da erstmal Metadaten an Google rüberschickt und das noch über den Atlantik. Und da macht zum Beispiel die Datenschutzkommission schon mal den ersten Cut. Also es geht darum, welches Ziel verfolge ich und wie stark greife ich in die Rechte des anderen ein. Was dann noch zusätzlich berücksichtigt werden muss, ist, wie stark schütze ich denn auch die Rechte des anderen? Also zum Beispiel technisch-organisatorische Maßnahmen, dass ich wirklich nur die Daten dort erhebe, die ich auch für meine Ziele brauche, ist schon mal ein guter Schritt. Dann Dinge, die immer wieder auftauchen, eine Pseudonymisierung, Anonymisierung. Anonymisierung wird hier nicht funktionieren, wenn ich hier Personen irgendwo zuordnen möchte. Das heißt also, die Pseudonymisierung, die es zumindest dem anderen schon mal nicht mehr möglich macht, überhaupt einen Rückschluss auf die Person zu führen, das muss mindestens State of the Art sein. Und wenn ich das alles gegeneinander stelle, dann komme ich auch so langsam dahin, dass ich sage, meine Verarbeitung ist grundsätzlich gerechtfertigt aufgrund meines Interesses und aufgrund der geringen Eingriffsstärke in die Rechte des anderen. Ja, und dann kommen wir zu den Cookies, weil die Diskussion in der E-Privacy-Verordnung, es gibt ja den Entwurf, ich komme später vielleicht nochmal dazu, es gibt den Entwurf und der wiederholt im Grunde ja nur das, was schon in den letzten 20 Jahren diskutiert worden ist. Also es gibt ja, und das wissen ja viele auch nicht, es gibt ja eine E-Privacy-Richtlinie, die ist auch schon einige Jahre alt und in der sind ja ähnliche Grundsätze schon drin. Das heißt, also da wurde schon gesagt, wenn ein Cookie technisch notwendig ist oder auch eine sehr geringe Eingriffsstärke hat, dann müsste der eigentlich noch gerechtfertigt sein. Dann müsste man den eigentlich noch setzen können. Und da stehen wir im Augenblick, dass halt dann, wie gesagt, die Rechtsprechung verunsichert, die Äußerungen der Datenschutzbehörden verunsichert, weil immer gesagt wird, also ihr müsst hier die Grenze, wo ich das technisch Notwendige verlasse und das auch noch Gerechtfertigte verlasse zu dem anderen hin, die wird halt sehr, sehr tief angesetzt. Und das ist gerade das, was wir im Augenblick da ausloten wollen. Das war ja auch Gegenstand des White Papers, dass wir gegenübergestellt haben, was wird eigentlich tatsächlich gemacht? Also was müsste eigentlich noch von der Intensität so gering sein, dass es durchgeht mit einem gerechtfertigten Interesse und wo brauche ich zwingend eine Einwilligung?
Mhm. Also auf jeden Fall sehr komplex, deswegen kann ich auch gut nachvollziehen, warum man so ein White Paper auch braucht. Ich sag mal, ein Argument, warum die DSGVO ja überhaupt kam, war ja auch das Thema Speicherung von personenbezogenen Daten. Und ich glaube, ein Grund wegen der DSGVO waren ja einfach auch viele Datenschutzpannen in der Vergangenheit und dass sich Politiker, aber auch Nutzer zum Teil auch gerechtfertigt, auch ausgespäht vorkamen. Aber das ist ja auch schon ein paar Jahre her. Aber wie ist es denn eigentlich im Affiliate-Marketing? Werden dort überhaupt personenbezogene Daten benötigt? Und was versteht man denn konkret unter personenbezogenen Daten im Bereich Affiliate-Marketing?
Wen fragst du? Martin. Ich nehme mal die Frage an. Genau, also Personenbezug ist immer dann, wenn ich mittelbar oder unmittelbar eine Person identifizieren kann. Jetzt werden viele sagen, ja, aber ich sammle doch da nur irgendwelche IP-Adressen ein, die werden auch sofort anonymisiert, indem ich da die letzten vier Ziffern da cutte und solche Geschichten. Und ansonsten weiß ich ja nur, welchen Browser er verwendet, wann er das gemacht hat und so weiter. Also Daten, die mich gar nicht auf die konkrete Person hinführen, dass ich sage, der wohnt da und da und heißt so und so. Aber das ist falsch. Der Ansatz muss sein, kann ich die Person so identifizieren, dass ich sie konkret ansprechen kann? Und wenn ich dort anfange, solche Daten zu sammeln und im Hintergrund vielleicht auch noch irgendwelche Profile aufbaue, die dann dahin gehen, dass ich sage, also XY interessiert sich für Angelsport oder was weiß ich, was da alles zusammengesucht wird, das vielleicht noch mit Daten anreiche und so weiter. Da muss eigentlich jedem klar sein, ich weiß zwar immer noch nicht, wie die Person heißt, aber ich weiß ganz genau, wenn der sich irgendwo einloggt oder wenn er irgendwo im Netz unterwegs ist, Stichwort Retargeting auch wieder, ich finde den, ich kann den konkret ansprechen, ich weiß, welche Interessen der hat. Und das reicht für die Identifizierbarkeit und dann habe ich auch den Personenbezug. Und das verstehen viele nicht. Also die glauben immer noch, identifiziert ist erst, wenn ich weiß, wie er heißt. Und das stimmt einfach nicht. Also es fängt schon viel weiter vorne an. Und deshalb haben wir im Affiliate-Marketing auch personenbezogene Daten, wenn das hier so exzessiv gemacht wird. Also wir haben die auch schon ziemlich weit unten. Und das muss jedem bewusst sein, der das fordert halt dann den verantwortungsvollen Umgang mit der ganzen Sache. Ja. Mhm.
Du hast vorhin schon mal das Thema E-Privacy angeschnitten. Vielleicht kannst du uns in dem Zusammenhang auch noch mal kurz den Unterschied zwischen DSGVO und E-Privacy ein bisschen erklären und vor allem auch, wie denn momentan der aktuelle Stand bei der E-Privacy-Verordnung ist, weil das bewegt sich ja schon seit ein paar Jahren und irgendwie ist es ja immer noch nur ein Entwurf und noch nicht wirklich final umgesetzt. Vielleicht kannst du uns noch mal den Unterschied erklären, um wie denn da momentan der aktuelle Stand ist.
Ja, das ist, ich nenne es jetzt mal fast ein sehr deutsches Thema aktuell. Das liegt ganz einfach daran, ich habe ja vorhin schon erwähnt, es gibt auch eine E-Privacy-Richtlinie, die ist nochmal angefüttert worden durch die sogenannte Cookie-Richtlinie. Und das ist ins deutsche Recht nicht richtig übersetzt worden. Also da steht tatsächlich drin, ich brauche eine Einwilligung, wenn ich einen Cookie setze. Also die technisch nicht notwendigen. Bei den anderen gab es schon die Einschränkungen. Die anderen Staaten haben das umgesetzt. Da steht jetzt auch nicht drin, ihr braucht eine Einwilligung, wie es die DSGVO fordert. Das wussten die auch noch gar nicht, was da kommt. Aber da steht solche Dinge drin, wie zum Beispiel das Verweilen auf der Seite ist die Einwilligung. Ja, also das, was wir hier immer drauf haben. Unter uns, das gilt so nicht mehr, seitdem die DSGVO greift. Weil die Einwilligung, und das ist ja auch nochmal vom EuGH bestätigt worden, die fordert nun mal ein bewusstes, aktives Handeln. So, erstmal das, warum das im Augenblick halt noch so ist. Der Unterschied ist folgender. Die DSGVO und die E-Privacy-Verordnung sollten eigentlich beide gleichzeitig in Kraft treten am 25.05.2018. Wir wissen, die E-Privacy-Verordnung ist immer noch in der Diskussion und ich war eigentlich lange davon ausgegangen, da passiert nicht mehr allzu viel. Also ich habe so die einzelnen Entwurffassungen immer gelesen und habe gesehen, okay, da wird man in Erwägungsgründen ein bisschen geschraubt und da, aber auch das kann nachher wichtig werden. Und dann, oh Wunder, kam raus, ja, wir haben uns eigentlich grundsätzlich noch gar nicht gefunden. Also die Sache ist jetzt wieder zurückgestellt worden. Man will sich wieder komplett neu damit auseinandersetzen. Es gibt auch den Ansatz zu sagen, das, was vor allen Dingen fürs Affiliate-Marketing wesentlich ist, die Cookies, die nehmen wir da raus, weil die E-Privacy-Verordnung ist nicht nur Cookies, da ist alles Mögliche drin. Da sind Themen betroffen, wie auch zum Beispiel autonomes Fahren, also die Kommunikation Maschine-Maschine. Weil DSGVO hat nur personenbezogene Daten und die E-Privacy-Verordnung hat alle Daten. Also da ist grundsätzlich, also manche sagen, E-Privacy ist die Spezialnorm zur DSGVO, kann man so sagen, aber eigentlich werden zwei verschiedene Dinge geschützt, nämlich einmal mein Recht über meine Daten, meine personenbezogenen Daten selber zu bestimmen und das andere Mal ist es dann halt meine Privatsphäre, die natürlich auch durch ähnliche Dinge, vor allen Dingen durch die Cookies tangiert werden kann. Ja, und aktueller Stand, also wir können wahrscheinlich frühestens 2023, 2024 damit rechnen, dass die E-Privacy-Verordnung kommt. Manche werden das begrüßen, andere werden es nicht so begrüßen, weil eigentlich hoffen wir ja auf Klarheit, die genau diese Verordnung bringen soll. Und im Augenblick kann man nur sagen, es gibt dann halt die entsprechenden Auslegungen. Die Datenschutzkommission, die deutsche, sagt, also wir müssen jetzt alles, auch was Cookies betrifft, an der DSGVO messen. Da könnte man eigentlich auch schon das erste Fragezeichen dran machen. Ist das denn wirklich so? Aber so wird es im Augenblick halt herumgetragen. Und jetzt kommt noch Blended 49 und die anstehende Entscheidung des BGHs, der ja das EuGH-Urteil dann, wie gesagt, in deutsche Rechtsprechung übersetzt. Zum anderen gibt es aber auch Gesetzesinitiativen in Berlin, die sagen so, wir müssen das Telemediengesetz jetzt richtig an. Und wie soll es laufen? Also soll man dann wirklich nur die alte Richtlinie übersetzen oder wartet man nicht doch ab, wie die Diskussion jetzt mit der E-Privacy-Verordnung weitergeht? Weil da ist immer noch Luft drin.
Aber es geht ja sehr viel um das Thema Werbeeinwilligung der Nutzer, also das Cookie-Opt-in einzuholen. Und unser Affiliate Trend Report 2020 hat ja auch gezeigt, dass für Affiliates und Advertiser das Thema Consent-Management-Systeme für das Cookie-Opt-in eines der Trendthemen für 2020 ist. Und man sieht ja auch jetzt schon, dass immer mehr Webseiten auch das Cookie-Opt-in einholen. Aber worauf müssen denn Advertiser jetzt speziell beim Einsatz von solchen Consent-Tools achten, André? Weil es gibt ja unterschiedliche Systeme, es gibt unterschiedliche Tools, die kann man alle individuell einstellen. Worauf müssen denn Advertiser jetzt auch speziell im Affiliate-Marketing achten?
Ja, du hast schon gesagt, es gibt unterschiedliche Tools, unterschiedliche Systeme. Grundsätzlich ist zu beachten, dass dieses System DSGVO-konform ist. Die DSGVO hat bestimmte Regeln und wie das Einverständnis eingeholt werden soll, kann, muss und was damit mit dem Consent passiert. Und man unterscheidet grundsätzlich bei diesen Tools zwischen einfach nur Informationsbanner, wir sagen da Cookie-Banner dazu, oder auch Consent-Layer, die sich dann komplett drüber legen über die Seite und denjenigen dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen. Sie können gar nichts anderes machen, als irgendwo in diesem Layer was zu tun. Und in den meisten Fällen dahinter liegt eine CMP, eine Consent Management Plattform, die das Ganze, diesen Consent, das Einverständnis dann auch verwaltet, das heißt speichert und dem User auch transparent wieder zur Verfügung stellt. Du hast dann und dann ein Einverständnis gegeben und kannst das auch widerrufen. Und zwar für die einzelnen Dienste, für die einzelnen Anbieter, die da vielleicht dahinter stecken. Das heißt, ein Advertiser, der sich heute mit dem Thema befasst, der muss lernen, was kann so ein Consent Management System leisten und wie wendet er das für sich an? Und genau das ist die aktuelle Schwierigkeit und hier soll halt auch das White Paper helfen, wenigstens für das Affiliate Marketing eine Einordnung zu schaffen, weil wir innerhalb dieses Konsens, dieser Konsensverarbeitung bestimmte Klassifizierungen dann, oder er muss Klassifizierungen vornehmen. Man kann jetzt nicht irgendwie sagen, ich sag mal für Awin oder WebGains oder auch für sein Private-System hat er spezielle Einwilligung, sondern das wird dann zusammengefasst. Oder verschiedene Retargeting-Kanäle werden irgendwie dann zum Thema Marketing zusammengefasst. Wir gehen im Moment, oder die meisten Advertiser gehen von 3 oder vielleicht 4 Kategorien aus. Das sind die technisch notwendigen auf der einen Seite und die Marketing-Cookies. Dann gibt es die Tracking-Verfahren vielleicht noch dazwischen. Und der Advertiser muss entscheiden, okay, für welche Kategorie holt er ein Opt-in. Das heißt, die Checkbox ist leer und derjenige muss die Checkbox füllen, um das Einverständnis zu geben. Und auf der anderen Seite, welche Checkboxen sind vorausgefüllt und die kann er auch gar nicht lösen. Oder Checkboxen, die sind vorausgefüllt, die kann er lösen, da kann er ein Opt-out machen. Wir gehen davon aus, dass das Affiliate-Marketing genau in dieser Checkbox ist. Das heißt, sie ist vorausgefüllt, aber der Endverbraucher kann sagen, ich möchte es nicht. Das heißt, gehört nicht zu den absolut technisch notwendigen, damit die Seite überhaupt funktioniert, sondern zu den Tracking-Verfahren, die aber nur begrenzt personenbezogene Daten aufnimmt, nur begrenzt Einfluss nehmen auf den User und kaum bis gar keine Profile bildet. So, und diese Kategorisierung, die muss dann her und dann muss halt das System aufgesetzt werden und die verschiedenen tatsächlichen Marketingkanäle, ob das ein Netzwerk ist, ob das ein Player ist, ein Partner ist, müssen entsprechend eingeordnet werden und die Codes, die dann nachgeladen werden, die dann die Cookies schreiben oder lesen, verarbeiten, die dürfen erst nach der jeweiligen Einstellung tatsächlich in diesem Regelwerk tatsächlich erfolgen. Das ist das Wichtige.
Mhm. Martin, wie ist denn deine rechtliche Einschätzung bei der Consent-Einholung, welche Checkboxen jetzt vorausgewählt sein dürfen und welche nicht? Also man sieht ja momentan auf vielen Webseiten unterschiedliche Arten und Interpretationen. Es gibt hierzu ja auch verschiedene Gerichtsurteile. Wie ist denn aus deiner Sicht die beste Herangehensweise für Advertiser dazu? Also rein aus rechtlicher Sicht. Also müssen jetzt alle Checkboxen manuell von den Usern ausgewählt werden? Wie würdest du da vorgehen? Oder welche Empfehlung hättest du da an Advertiser?
Ja, du hast die Urteile angesprochen. Also das Urteil Planet 49 vom 1. Oktober letzten Jahres kam, was diesen Punkt anging, nicht wirklich überraschend. Da war halt die Frage gestellt, kann ich eine wirksame Einwilligung mit einer bereits angeixten, angeklickten, ausgefüllten Checkbox einholen. Und das hat zuvor die Gruppe 29 schon vor Jahren in den entsprechenden Working Papers geschrieben, dass das nicht gehen kann, weil die DSGVO fordert nun mal eine aktive Einwilligung. Das heißt also, auch der EuGH hat nochmal betont, wenn ich da ein Kästchen vorangeklickt habe und es dann nicht wieder, ich nenne es jetzt mal entklicke, also wenn ich den Regler nicht zur anderen Seite wieder rüberschiebe, dann kann das ja auch nicht willentlich passiert sein, sondern ich habe es einfach übersehen. Also insofern muss ich dann immer hinterfragen, gab es denn hier wirklich die Absicht, überhaupt eine Einwilligung abzugeben? André hat es schon angerissen, das Thema eben. Die Checkbox muss leer sein, muss angeklickt werden, damit ich aktiv einwillige. Und eine vorausgewählte Checkbox, die ich dann sozusagen durch einen Klick drauf dann wieder leer mache, taugt nur als Opt-out. Wir gucken gerade auch so ein bisschen interessiert über die Grenze nach Frankreich. Da gibt's die entsprechende nationale Datenschutzbehörde, die CNIL. Ich hoffe, man spricht so aus. Und die sind tatsächlich noch einen kleinen Schritt, was dieses Thema angeht, weiter. Das heißt, also die machen im Augenblick eine Umfrage, wie die Leute das denn eigentlich auch sehen. Also da wird ausnahmsweise auch mal der Anwender gefragt. Die haben einen Entwurf gemacht, wie das Ganze laufen könnte. Das ist auch sehr interessant für diejenigen, die sich fragen, wie granular, wie detailliert muss ich eigentlich da Einwilligungen einholen. André nannte gerade schon dieses Drei-Punkte-Modell, das viele anwenden. Ich denke, da steht es eigentlich auch bei jedenfalls angedeutet drin. Und dann wird halt die Frage sein, wird das auch von den deutschen Behörden übernommen werden oder nicht? Jetzt ganz konkret nochmal zum Thema Affiliate-Marketing und vorangekreuzt. Bezug nehmend auf das, was wir vorhin geäußert haben. Es gibt solches Affiliate-Marketing und es gibt solches. Also im Grunde muss jeder, der das hier macht, für sich entscheiden, wo stehe ich eigentlich? Bin ich wirklich minimalinvasiv mit dem, was ich hier tue, dann würde ich sagen, ja, aktuell kannst du dich auf den Standpunkt stellen, dass du das hier mit berechtigtem Interesse machst. So weiter aber dann drüber geht, wenn die Daten an Dritte geschossen werden, wenn ich die Leute über mehrere Seiten verfolge, wenn ich Retargeting betreibe und so weiter, bin ich definitiv, auch wenn ich das vielleicht noch als Affiliate-Marketing betrachte, bin ich definitiv im Bereich der notwendigen Einwilligung.
Was man ja momentan häufig auch sieht bei diesen Consent-Management-Systemen, dass die technisch notwendigen Cookies schon vorausgewählt sind und zum Beispiel Marketing-Cookies noch nicht vorausgewählt sind, aber dass man durch einen Klick auf den Bestätigen-Button alle Cookies automatisch akzeptiert. Das heißt, ich klicke auf den Bestätigen-Button und akzeptiere damit auch die Marketing-Cookies. Ist das aus deiner Sicht rechtlich so durchführbar?
Naja, die europäische Gerichtsprechung, die stellt immer auf den informierten oder mündigen Verbraucher ab. Bei dem müsste man halt unterstellen, der weiß, was er tut, wenn er dort okay klickt für alles. Die technisch notwendigen, da brauche ich überhaupt keine Einwilligung. Also eigentlich könnte ich das Kästchen auch ganz weglassen, weil das steht ja überall drin, auch in den Entwürfen jetzt zur E-Privacy-Verordnung, die im Sinne des Verbrauchers sind, von denen ich ausgehe, dass er das haben will, da brauche ich keine extra Einwilligung, sondern das ist tatsächlich dann halt gerechtfertigt, wie auch immer. Erst die anderen sind. So, und wenn ich dieses ganze Bundle da abklicke, dann muss ich halt sagen, okay, ich habe wahrscheinlich davon gehört, ich habe auch die Möglichkeit, in die Datenschutzerklärung auch die Möglichkeit, Details anzugucken. Wenn ich das tue, ist es meine Entscheidung. Also insofern, ja. Okay. Ja, das ist eine wirksame Einwilligung auch für das komplette Paket.
Ja. André, im White Paper wird ja auch von der sogenannten Datensparsamkeit beziehungsweise dem sogenannten Data-Light-Ansatz im Affiliate-Marketing gesprochen. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, was es damit genau auf sich hat?
Genau. Ein Data-Light-Ansatz, der ist entstanden in Gesprächen zwischen den verschiedenen Playern, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was tun wir denn eigentlich? Wie viel Daten erheben wir, bauen wir, kommen Profile auf? Jetzt, wie Martin das auch schon sagte, man muss differenzieren. Wir sprechen jetzt hier wirklich nur über die Attribution von Transaktionen. Die Attribution bedeutet, ich muss mir als System merken, wo war der User, wo auf welche Banner hat er geklickt und dem die Transaktion zuzuweisen. Entweder der erste oder der letzte oder vielleicht irgendwie ein Badewannensystem. Aber es ist ja nichts anderes notwendig als diese Information des Marketingkanals. Das heißt, Datensparsamkeit, der Data-Light-Ansatz beschreibt, dass ich den Endverbraucher nur dafür benutze, mir diese Informationen zu merken, welcher Marketingkanal für mich als Advertiser relevant ist. Mich interessiert der Nutzer selber nicht. Ich baue da keine komplexen Customer Journey Analysen auf, bringe ihn nicht in Beziehung zu anderen Informationen, die ich vielleicht in meiner Datenbank habe. Mich interessiert nicht, ist das jetzt ein Mann oder Frau oder wie auch immer, sondern das ist ein Browser. Für mich ist es tatsächlich technologisch nur ein Browser, der über den etwas passiert. Und ja, dieses Prinzip beschreiben wir da drin, dass wir so wenig wie möglich Daten speichern, erheben, verarbeiten. Martin hatte gerade eben die IP-Adresse auch beschrieben. Die IP-Adresse ist rein rechtlich inzwischen ein personenbezogenes Datum. Aber ja, wir müssen das auslesen, damit wir es verarbeiten können, schneiden es dann ab, weil wir tatsächlich nur das Länderkürzel brauchen, nicht die User-Identifizierung, sondern nur das Länderkürzel. Warum tun wir das? Aus Betrugsschutz. Tatsächlich wollen wir herausfinden, ob erhöhter Traffic aus irgendwelchen anderen Ländern kommt. Das ist in der Vergangenheit schon mal passiert und deswegen speichern wir das ab. Wir müssten das nicht innerhalb eines kleinen, geschlossenen Systems, wo kein Betrug stattfindet, brauchen wir das gar nicht. Es gibt Systeme, die auch auf die IP-Adresse verzichten. Tatsächlich, das Schreiben des Cookies auf den Rechner, auf den Indian Browser des Endverbrauchers ist eine Tätigkeit, wo wir Einfluss nehmen in den Raum, in den personenbezogenen Raum des Users. Ja, das ist so, aber der Data-Light-Ansatz beschreibt, wir tun da nichts Außergewöhnliches, nichts, was wir nicht tatsächlich brauchen, um dieses Geschäftsmodell zu gewährleisten, nämlich 100% aller Transaktionen tatsächlich zuzuweisen. Nicht x%, sondern wirklich absolut 100%. Das ist das Prinzip Affiliate-Marketing, was basiert auf absoluter Fairness und Transparenz.
Und könnte jetzt dieser Data-Light-Ansatz auch für die Affiliate-Branche ein Vorteil sein im Vergleich vielleicht zu anderen Online-Marketing-Kanälen?
Selbstverständlich. Und genau das damit wollen wir versuchen, uns abzugrenzen. Was ist passiert in diesen Gesprächen um Datenschutz, um personenbezogene Daten, um Consent-Management? Da ist schnell sehr einfach über einen Kamm geschoren worden. Da wurde dann gesagt, das sind Marketing-Cookies. Jetzt hat Affiliate Marketing den Begriff Marketing drin und bei den Advertisern, die jetzt nicht so versiert sind, wo sind die Unterschiede der Marketingkanäle? Ich meine, bei den in der Geschäftsführung oder auch bei den Datenschutzexperten, da war Marketing gleich Marketing. Affiliate Marketing muss man aber differenzieren. Es gibt die Attribution des Affiliate Marketings, das ist die Grundbasis, und da gibt es die verschiedenen Publisher-Kanäle. In dem White Paper gehen wir ja auch darauf ein, welche Kanäle gibt es, wie funktionieren die und wo muss man gegebenenfalls nochmal genauer betrachten. Martin hatte gerade eben schon gesagt, ja, das Retargeting, das ist so ein Verfahren, da markiere ich den User und baue Profile auf. Das ist kein schlimmes Verfahren, ich muss nur hier anders umgehen mit den Daten, muss den User im Zweifelsfall fragen. Es gibt aber auch Geschäftsmodelle Cashback, Loyalty. Hier sind explizit auch Payback oder Schub auch genannt, die wo auch Cookies gesetzt werden und personenbezogene Daten verarbeitet werden, die einfach anders beurteilt werden. Konkret ist es so, dass dort der User beim Erstellen eines Logins bei Payback, also der macht dort ein Profil auf, dass er dort ein Einverständnis gibt, dass seine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, damit er seine Payback-Punkte bekommt. Das will er ja, das ist in seinem Interesse. Aber Basis dafür, dass das überhaupt passiert, dass er seine Punkte bekommt, ist das Affiliate-Marketing. Und schlimm wäre es, wenn der User bei Payback sein Einverständnis gibt und dann denkt, er würde seine Punkte bekommen, die Tracking-Weiche des Advertisers aber dann nach anderen Regeln funktioniert und der Endverbraucher sagt, nee, Moment mal, Marketing will ich nicht. Und dann funktioniert diese Attribution nicht und der Endverbraucher bekommt seine Punkte nicht. Dann ist ja auch eine Gewährleistung, die gegeben sein muss innerhalb des Systems. Und genau an der Stelle mussten wir differenzieren und sagen, okay, das eine hat jetzt mit dem anderen direkt nichts zu tun. Wir betrachten mal differenziert und klären hier auf.
Also das waren jetzt zusammengefasst schon sehr viele gute Themen. Deswegen macht es, glaube ich, auch für jeden Advertiser Sinn, sich dieses White Paper mal im Detail durchzulesen. Weil das, was wir hier alles besprochen haben, ist hier nochmal sehr granular und detailliert alles zusammengeschrieben. Wenn wir jetzt mal nicht das Thema Browserregulierungen anschauen, worüber wir ja schon in den letzten Ausgaben von Affiliate Musics sehr ausführlich gesprochen haben, bei dem es auch eher um technische Anpassungen geht, sondern uns vorwiegend mal die rechtlichen Aspekte anschauen. Wie könnt ihr beide denn jetzt nochmal zusammenfassend Advertiser beruhigen, die zu diesem Thema momentan vielleicht mit ihren Datenschützern oder Juristen diskutieren müssen, ob denn Affiliate Marketing den Anforderungen der DSGVO entsprechen? Und wie könnt ihr sie dahingehend beruhigen, dass sie sich dazu keine zu großen Sorgen machen müssen?
Also geht das überhaupt? Ja, das ist die Frage. Also ganz ehrlich, ich möchte denen diese Sorge nicht nehmen, weil jeder ist aufgefordert, sich verantwortungsvoll mit dem zu beschäftigen, was er tut. Und da sind natürlich dann seine Datenschutzbeauftragten oder auch die Rechtsanwälte die richtigen Ansprechpartner, weil ich die Browser-Regulierung, die du gerade angesprochen hast, ist ja auch eine Reaktion der Browser-Anbieter auf genau diese Diskussionen, die hier geführt werden. Also der Third-Party-Cookie, dass der halt dann ausgeschlossen wird, solche Geschichten, ist ja auch, um den Leuten halt einen gewissen Schutz zu geben. Und ich habe immer noch die Möglichkeit, diese ganzen Mechanismen einzusetzen, aber ich muss dann halt sagen, okay, da ist irgendwo die Grenze und ich muss für mich selber die Grenze definieren und muss dann sagen, okay, an der Stelle brauche ich dann die Einwilligung. Und ja, natürlich gibt es dann das Risiko, dass ich gewisse Modelle nicht mehr fahren kann. Und dann muss ich mir irgendwo innovativ überlegen, wie ich den Leuten das schmackhaft auch mache, dass sie da die Einwilligung geben. Also im Grunde sind das die Überlegungen, die im Augenblick angestellt werden. Die E-Privacy-Verordnung, wie gesagt, ist wieder in der Diskussion. Ich hoffe darauf, dass das Endergebnis nicht so eng ist, wie das, was wir jetzt im Augenblick als Entwurf vorliegen haben. Weil, wie André schon sagte, bei manchen Sachen macht es so keinen Sinn. Also ich riskiere dann, dass die Leute eigentlich sagen, ich möchte was haben, aber ich krieg's nicht, weil ich an der falschen Stelle irgendwo was geklickt habe. Und da muss die Diskussion weitergehen. Wir haben uns auch mal angeguckt, wie zum Beispiel Einwilligungen in den anderen Ländern umgesetzt wurden und sind drauf gestoßen. In den Niederlanden, da gab es mindestens die Tendenz, dass die gesagt haben, Cookies für Affiliate-Marketing, die sind legal. Das kann man so machen. Und warum soll man diese Ansätze nicht aufgreifen und nochmal drüber reden? Und ich halte das für die Wirtschaft, die dahinter steht, die ganze Marketingwirtschaft, die damit arbeitet, essentiell, dass man darüber redet. Und dann sollten auch mal die Verbraucher gefragt werden, leidet ihr denn darunter, dass dieser Cookie da gesetzt wird? Also wie stark ist denn wirklich der Eingriff dort? Wenn ich irgendwo sagen kann, ich will es nicht haben, in den Browser-Einstellungen oder sowas, reicht das nicht vielleicht schon? Und die Einwilligung dann wirklich nur für diese harten Sachen, also wirklich Retargeting, Profilbild.
Ja. Mhm. Ja? Okay, Martin als Anwalt ist ein bisschen skeptisch bei dem Thema. André, kannst du vielleicht abschließend die Advertiser dahingehend noch ein bisschen beruhigen?
Jetzt bin ich als Nichtjurist gefragt, um als Optimist tatsächlich zu sagen, in Zukunft wird alles gut. Nein, kann ich tatsächlich auch nicht. Aber es gibt Lösungsansätze. Die Grundvoraussetzung ist dass der Advertiser sich mit seinen verschiedenen Parteien tatsächlich zusammensetzt und es differenziert betrachtet und sich mal diese Fragen stellt. Der Datenschutzbeauftragte, sprich die Juristen, müssen ins Boot. Der Marketer auf der anderen Seite, dem im Zweifelsfall Kanäle wegbrechen, dessen Kanäle nicht mehr so sauber funktionieren, weil keine Cookies gesetzt werden, der ist auf der anderen Seite und der Techniker, der das Ganze verstehen will. Also ich spreche immer gerne von den Triloggesprächen. Er muss mit seinen Mitarbeitern, vielleicht technischen Dienstleistern, seine Agenturen, Netzwerken mal in den Clinch gehen und sagen, hinzu, wie betrachtet ihr das? So, und jetzt gibt es ein aktuelles Bild. Ich glaube, das ist auch schon ziemlich eindeutig, aber natürlich können wir jetzt nicht in die Zukunft schauen. Da kommen andere Sachen. Browser-Regulierung, Google hat angekündigt, in den nächsten 2 Jahren Third-Party-Cookies komplett zu blocken, hat aber gleichzeitig angekündigt, wir arbeiten an einer Lösung, also nach einer Alternative. Ich gehe davon aus, dass Cookies als technisches Verfahren aussterben, weil sie sind auch tatsächlich nur noch in den Browsern, also in den Desktop-Rechnern wirklich angewendet. Mobile gibt es keine Cookies, die haben andere Verfahren. Also nur das technische Verfahren. Das wird irgendwann aussterben, aber dafür wird es eine Alternative geben. Wahrscheinlich eine viel sinnvollere im Hinblick auf die Einwilligungsprozesse. Das ist, glaube ich, diese Intransparenz. Cookies werden für verschiedenste Sachen benutzt, hat man eben schon beschrieben. So, und hier zu differenzieren, was ist gut, was ist schlecht, ich weiß nicht, diese Bewertung allein, natürlich schon. Aber der Endverbraucher versteht es gar nicht. So, und für ihn braucht es ein System, wo er tatsächlich einwilligen kann, da wo es Einwilligung notwendig ist und eine Transparenz bekommt, im Zweifelsfall Opt-in, Opt-out, differenziert machen kann. Und andere Sachen müssen funktionieren. So, und da bin ich sehr, sehr optimistisch, dass, ob das jetzt die Wirtschaft selber ist, ob das die Browserhersteller sind oder auch die Verbände, also nicht nur der BVDW, sondern der IAB, der oben drüber liegt, tatsächlich Lösungen schaffen, die hier kompatibel sind zu den gesetzlichen Vorgaben, zu den Endverbrauchern, aber auch zu der Wirtschaft, dass hier nicht Marketingkanäle auf einmal irgendwie die im Zweifelsfall nichts Schlimmes machen. Und ich muss gestehen, ich habe lieber intelligente Werbung als dumme Werbung. Das heißt, Werbung, die auf mich zielgerichtet ist, weil ich weiß, das Internet finanziert sich zu einem großen Teil durch diese Werbung. Und ich möchte es kostenlos haben. Warum hat das die letzten Jahre funktioniert? Ich habe kein Problem damit, diese Informationen zu teilen, um dann eine Seite zu, große Newsportale tatsächlich zu finanzieren. Sonst müsste ich ja für alles Geld bezahlen. Spiegel hat jetzt gerade seine Wall hochgelegt und hat gesagt, kostenlos, dann Werbung, kostenpflichtig, keine Werbung oder wenig Werbung. So, weil ich stehe jetzt vor der Wahl. Ich habe wenigstens die Wahl, das ist gut. Ich denke, dass sich da noch einiges tun wird und dass die Diskussionen zuerst mal nicht aufhören werden. Die verschiedenen Einflüsse, die prasseln auf uns ein, damit muss man umgehen. Die kann man aber tatsächlich auch beeinflussen und das White Paper ist ein Weg, tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und ich lege jeden Mithörer, der bis hierhin geschafft hat, ans Herz, sich damit mal zu befassen oder einfach nur mal Fragen zu stellen. Wir stehen ja zur Verfügung. Ist ja nicht nur das Paper, sondern wir sind ja auch Menschen.
Okay, dann vielleicht von mir ein abschließendes, positives Fazit. Bevor Advertiser irgendwelche Panikreaktionen verfallen oder vorschnell irgendwelche Entscheidungen treffen, holt euch so tolle Berater wie den André oder den Martin ins Boot oder auch uns als Agentur und sprecht mit uns oder mit Beratern vorab, bevor irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, um sich vielleicht auch nochmal einfach eine zweite Meinung zu holen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall der beste Weg, weil ich glaube, gerade bei rechtlichen Sachen gibt es immer unterschiedliche Arten der Interpretation. Und deswegen kann es nie schaden, sich einfach auch nochmal beraten zu lassen. André, Martin, ich danke euch für eure Zeit. Ich hoffe, wir bekommen dieses Jahr auf der Affiliate Conference wieder einen tollen Workshop von euch, so wie im letzten Jahr, der super ankam. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Danke euch.
Danke auch. Markus, dir auch.
Bis dann.